Vom Getrenntsein zum Handeln. Dritte Folge der Podcast-Serie Notizen aus der Isolation zur Aktion Bad Hersfeld liest ein Buch von Ute und Herbert Janssen. Alle Zitate stammen aus dem Roman Die Pest von Albert Camus und die Reflexionen in der Ich-Form sowie das Interview sind fiktiv.
Nachdem Dr. Rieu den Journalisten Rombert abgewiesen hatte, versuchte der Zeitungsmann bei den Behörden sein Glück. Er wollte unbedingt der Isolation in Oran entkommen und zurück nach Paris, wo seine Freundin auf ihn wartete. Er argumentierte, dass er in unserer Stadt fremd sei und dass sein Fall deshalb gesondert zu prüfen sei. Im Allgemeinen gaben die Leute das gerne zu, aber meistens hielten sie ihm vor Augen, dass sich noch einige andere Menschen in dieser Lage befänden und dass infolgedessen seine Angelegenheit nicht so einzig dastehe, wie er es sich vorstellte. Einmal schöpfte Rombert Hoffnung. Von der Präfektur hatte er einen Schein erhalten, mit der Bitte, ihn genau auszufüllen. Es wurde nach seinen Personalien gefragt, ferner nach seinem früheren und gegenwärtigen Einkommen und nach dem, was man sein Curriculum Vitae nannte. Er bekam den Eindruck, es handle sich um eine Umfrage, welche die Zahl der Leute feststellen sollte, die man an ihren Wohnort zurückschicken könnte. Ein paar undeutliche Angaben bestätigten diesen Eindruck, aber nach einigen genauen Erkundigungen konnte er das Amt herausfinden, das ihm den Zettel geschickt hatte, und dort erklärte man ihm, man habe diese Angaben gebraucht für den Fall. »Für welchen Fall?«, fragte Rombert. Man setzte ihm auseinander, es sei für den Fall, dass er pestkrank werde und sterbe, damit man einerseits seine Angehörigen benachrichtigen könne und andererseits wisse, ob die Stadt die Spitalkosten bezahlen müsse oder ob man mit einer Rückzahlung durch seine Familie rechnen könne. Das bewies natürlich, dass er nicht vollständig von denjenigen getrennt war, die auf ihn warteten. Aber ein echter Trost war dies auch nicht. Bemerkenswerter war die Art, wie inmitten einer Katastrophe ein Amt seinen Dienst weiterhin versehen und oft ohne Wissen der vorgesetzten Behörde Schritte aus einer anderen Zeit unternehmen konnte. Aus dem einfachen Grund, weil es für diesen Dienst da war. Die folgende Zeit war für Rombert am leichtesten und am schwersten zugleich. Es war eine Zeit der Erschlaffung. Er war auf allen Büros gewesen. Für den Augenblick waren von dieser Seite her alle Möglichkeiten verschlossen. Nun irrte er von Kaffeehaus zu Kaffeehaus. Er setzte sich am Morgen auf die Terrasse, bestellte ein Glas lauwarmes Bier und las die Zeitung in der Hoffnung, ein paar Anzeichen des nahen Endes der Krankheit zu finden. Dann stand er auf und wanderte ziellos durch die gelben Straßen der Stadt. So vertauschte er einsame Spaziergänge mit Kaffeehäusern und Kaffeehäusern mit Weinstuben, bis es langsam Abend wurde.
Zum Schluss landete ich meistens in einem Café, dessen Einrichtung mich so sehr an die Szenerie in dem neuen Hollywood-Film erinnerte, den ich vor nur 3 Wochen zusammen mit Juliette im Grand Rex in Paris angeschaut habe und der ihr da so gut gefallen hatte. Vor mir stand sogar ein Klavier, aber da war kein Sam, der As Time Goes By zum Besten gab, und kein zynischer Barbesitzer hatte Transitvisa zu vergeben. Um hier wegzukommen, musste ich mir wohl etwas außer der Reihe einfallen lassen. Und bis es soweit war, dass sich ein Weg nach draußen auftun konnte, musste ich mir eine Beschäftigung suchen. Die Idee, eine Reportage über die Lebensbedingungen der arabischen Bevölkerung von Oran zu schreiben, mit der ich in die Stadt gekommen war, war nun bis auf Weiteres bedeutungslos geworden. Und daher beschloss ich, über das Leben in der abgeriegelten Stadt zu berichten und mich dabei zugleich unauffällig nach Möglichkeiten zum Entkommen umzuhören. Ich stehe hier mitten auf dem größten Boulevard der Stadt Oran. Immer noch fahren die Autos und auch die Pferdekarren. Es scheint nach wie vor hektische Betriebsamkeit zu herrschen. Trotzdem ist es anders als sonst. Die Menschen haben etwas im Blick, das Angst und Sorge verrät. Sie gehen ihre Wege, aber sie scheinen kein Ziel mehr vor Augen zu haben. Es sieht so aus, als gingen sie um des Gehens willen und nicht um anzukommen. Die Cafés sind nach wie vor voll. Die Menschen, die wegen der Seuche nicht mehr genug Arbeit haben, treffen hier auf die, für die sich zunächst nicht viel verändert hat, die auch sonst die Kaffeeterrassen bevölkern. Es wird Backgammon gespielt, die Menschen trinken Kaffee oder Tee aus frischer Minze, die es noch auf dem Markt zu kaufen gibt. Aber es ist schon jetzt abzusehen, dass die Stapel mit den frischen Waren auf den Märkten allmählich kleiner werden. Hier machen sich schon jetzt erste Spuren der Absonderung bemerkbar.
Rombert hatte die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass er die Stadt trotz der Abriegelung auf heimlichen Wegen verlassen könnte. Neben seinen Recherchen für die Reportage und neben seiner Suche nach Interviewpartnern hielt er die Augen und Ohren offen und suchte nach Verbindung zu den Leuten, die gegen Geld Menschen und Güter aus der Stadt schmuggelten. Der Journalist begann bei den Kellnern. Ein Kellner ist immer auf dem Laufenden, aber die ersten, die er befragte, waren vor allem über die äußerst schweren Strafen unterrichtet, welche auf solchen Unternehmen standen. Einmal wurde er sogar für einen Spitzel gehalten. Es brauchte schon die Begegnung mit Cottard, um ihn ein wenig vorwärts zu bringen.
Heute traf ich einen merkwürdigen Vogel, der sich sogar über die Seuche zu freuen scheint. Kein Wunder, denn ohne die Pest hätte er ins Kittchen gemusst. Ein Schmuggler, der unter Mordverdacht steht. Er machte mir einen Kontakt zu den Leuten, von denen es heißt, sie hätten Verbindungen nach draußen und könnten Wege aus der Stadt vermitteln. Aber die verlangten einen unverschämten Preis und ich bin erstmal ins Café zurück und bestellte mir einen Cognac. Eigentlich hatte ich ja schon genug, aber mir war jetzt alles egal. Aus den Lautsprechern dröhnte ein Blues. Die Stimme des Sängers, die war sehr kräftig. Sie kam mir bekannt vor. Ja, war das nicht richtig? Louis Armstrong. Das Lied handelte von einem Mann, der seine Frau oder seine Freundin zum letzten Mal im Krankenhaus sieht, auf einem kalten, weißen Tisch. I went down to St. James Infirmary. I saw my baby there, laid out on a cold white table, so cold, so white, so fair. Let her go, God bless her, wherever she may be. She may search this wide world over and never find a sweet man like me. Oh, when I die, please bury me in my high Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain, and God will know I died standing pat. Für meinen Geschmack sang Satchmo diesen traurigen Text mit etwas zu viel Werf und Optimismus, ja, um nicht zu sagen Spaß. Naja, die Leute mit dunkler Hautfarbe sind wohl mehr an das Leid gewöhnt als wir Weißen. Während ich so sinnierte, tippte mir jemand auf die Schulter. Das war der Doktor. Er war in Begleitung von einem ziemlich kräftigen Mann.
»Sind Sie zufrieden?« fragte Rieu. »Der Augenblick nähert sich«, sagte Rambert, »vielleicht im Laufe der Woche.« »Schade«, rief Tharoux, »Sie könnten uns so nützlich sein.« Tharoux zahlte eine Runde. Rambert schaute ihm zum ersten Mal gerade ins Gesicht. »Worin könnte ich Ihnen nützlich sein?« »Nun«, sagte Tharoux, während er, ohne sich zu beeilen, die Hand nach seinem Glas ausstreckte, »in unseren Sanitätsgruppen. Scheinen Ihnen diese Gruppen nicht nützlich?« »Sehr nützlich«, sagte der Journalist und trank. Rieu fiel auf, dass seine Hand zitterte. Er dachte, dass Rambert wirklich und wahrhaftig ganz betrunken war. Bisher hatte die Pest in den dichter bevölkerten und weniger gut eingerichteten Außenquartieren viel mehr Opfer gefordert als in der Innenstadt. Aber plötzlich schien sie sich zu nähern und sich auch in den Geschäftsvierteln einzunisten. Die Einwohner beschuldigten den Wind, er übertrage die Ansteckungskeime.
»Der Wind mischt die Karten«, sagte der Hoteldirektor, als ich mir meinen Schlüssel geben ließ. Das sagte er immer, wenn es sehr windig war. Vor meiner Tür hatte ich dann Schwierigkeiten, das Schlüsselloch zu treffen. Und dann warf ich mich aufs Bett, konnte aber nicht einschlafen. Da war das Grammophon und nur eine einzige Schallplatte. St. James Infirmary. Ich legte die Platte auf und hörte sie wieder und wieder. Je öfter ich das Stück hörte, umso mehr lichtete sich der Alkoholnebel und umso besser konnte ich mich in die Bewohner der Stadt hineinversetzen. Das war es, was sie trotz aller vordergründigen Geschäftigkeit am meisten beschäftigte, sie geradezu beherrschte. Der Gedanke an den Tod, den eigenen und den ihrer Lieben. Ich nahm mir vor, mich nicht mehr so gehen zu lassen. Dann übermannte mich ein gnädiger Schlaf. Am nächsten Morgen hielt ich meinen noch schmerzenden Kopf unter den Wasserhahn und ging dann zu einem großen Markt, dem Marché de Medina Jedida. Das Angebot war übersichtlich. Feigen, Oliven, Gewürze und Datteln wurden noch angeboten. Fleisch habe ich aber nicht entdeckt. Andere frische Waren gab es in ungewohnt kleinen Mengen. Die überbordende Opulenz, der orientalische Farben- und Duftreichtum, der sonst die Märkte in Oran kennzeichnete, verblasste allmählich. Man merkte deutlich, dass die Stadt von der Außenwelt abgeschnitten war. Ich nahm mir vor, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und ein paar Interviews zu führen. »Excusez, Madame, mein Name ist Raymond Rombert, ich arbeite für Agence France-Presse. Haben Sie vielleicht ein paar Minuten Zeit und darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?«
»Na gut, ich habe meine Einkäufe ja schon erledigt. Können Sie sich ausweisen?«
»Aber ja, hier, bitte. Ja. Haben Sie denn alles bekommen, was Sie gesucht haben?«
»Na ja, das Hähnchen. Hier hätte ich nicht bekommen, wenn ich den Händler nicht gekannt hätte. Er arbeitet mit unserem Import-Export-Büro zusammen. Man muss eben sehen, wo man bleibt. Ja, und ein paar Tomaten konnte ich noch ergattern, aber das waren die letzten, die der Händler noch hatte. Man merkt, dass nur noch wenig Waren hereinkommen. Die wichtigsten Lebensmittel sind mittlerweile rationiert. Sie kommen über das Hilfsprogramm der Regierung in streng bewachten Konvois in die Stadt und werden dann, je nach Größe des Haushalts, verteilt. Na, das reicht gerade eben, um über die Runden zu kommen, aber für mehr eben auch nicht. Aber ich fürchte, selbst wenn ich mich beschwere, nützt das nur wenig. Daher bleibt nichts anderes, als auf die Märkte zu gehen und zu sehen, wo noch etwas angeboten wird. Es ist mühsam und es kostet unendlich viel Zeit und Geld. Und natürlich weiß ich, dass viele der Waren dort über dunkle Kanäle in die Stadt gelangen und dass ich dadurch, dass ich sie kaufe, dazu beitrage, dass der Schwarzhandel blüht, von dem Menschen profitieren, von denen ich einige lieber nicht nach Einbruch der Dunkelheit auf der Straße treffen möchte. Und ich weiß auch, dass sich einige unserer Mitbürger gerade die Taschen füllen und uns ausnehmen, wie ich gleich dieses Hähnchen ausnehmen werde. Aber was soll man sonst tun?
Und haben Sie im Büro noch genügend zu tun?
Ja, was denken Sie sich? Auf den Kais stehen die Kräne still. Der Handel ist zum Erliegen gekommen. Ich gehe jeden Tag nur kurz schauen, ob irgendwelche Fernschreiben eingetroffen sind. Das war's. Es ist trostlos. Die meisten unserer Angestellten mussten wir schon entlassen. Die wenigen, die noch da sind, bekommen im Moment keinen Lohn.
Und kommen Sie über die Runden?
Um es ganz klar zu sagen, wir leben von ein paar Beziehungen und ansonsten von der Substanz. Wir hoffen doch, dass die Seuche irgendwann einmal ein Ende haben wird und dass wir wieder ordentlich verdienen.
Madame, Sie sprechen die Pest an. Darf ich Sie vielleicht fragen, ob Ihre Familie in irgendeiner Weise davon betroffen ist?
Selbstverständlich, das dürfen Sie. Die Antwort ist nein und ja. Nein bedeutet, dass wir Gott sei Dank noch keine Erkrankungen in der Familie haben. Mit ja will ich sagen, dass ich in Dr. Rieus Sanitätsgruppen mithelfe. Haben Sie davon gehört? Wäre das nicht ein Thema für Sie?
Ja, ich habe schon davon gehört. Wie sieht Ihre Tätigkeit doch denn aus?
Nun, ich helfe in der Aufnahme der Quarantänestation. Jeden Tag 4 Stunden.
Alle Achtung! Haben Sie denn keine Angst vor Ansteckung?
Natürlich habe ich Angst davor, aber ich kann mir nicht vorstellen, in dieser Situation den ganzen Tag voller Angst zu Hause zu sitzen. Ich habe den Eindruck, dass die Pest sich gerade die Ängstlichen holt. Außerdem legt Dr. Rieu sehr großen Wert auf die Einhaltung der Hygienevorschriften.
Also so ist Ihr Tag ja völlig ausgefüllt. Was sagt Ihre Familie denn dazu?
Nun ja, als unser Büro noch normal lief, wurde es auch schon mal 20 Uhr, ehe mein Mann und ich nach Hause kamen. Man muss eben genau planen und sich ab und zu mal etwas gönnen, zum Beispiel einen Besuch in der Städtischen Oper.
Ah ja, Oper. Haben Sie die Aufführung von Orpheus und Eurydike dort gesehen?
Ach, letzten Freitag, ja. Es war eine absolute Katastrophe.
Wie? Erzählen Sie.
Ach, wir gehen doch auch jetzt so gerne in die Oper, um in dieser Atmosphäre ein paar gepflegte Unterhaltungen führen zu können, ein Fitzelchen Normalität zu spüren und wieder etwas Selbstsicherheit zurückzugewinnen. Vor allem mein Mann tut das gut. Der Frack verscheucht die Pest, sagt er immer. Aber am Freitag gab es im 3. Akt einen Vorfall. Ausgerechnet an der Stelle, als Eurydike ihrem Geliebten entgleitet, bricht Orpheus zusammen. Die Vorstellung wird unterbrochen und nicht mehr zu Ende geführt. Und im Publikum bricht Panik aus. Wir sind zum Glück unversehrt aus dem Gebäude gekommen. Ach, so, nun muss ich aber wirklich los. Mein Dienst im Quarantänezentrum beginnt in einer halben Stunde.
Ja, Madame, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ich Ihnen auch. Au revoir.
Am selben Abend erhielt Rambert Besuch von Dr. Rieu und Tarou. Rambert ging in eine Ecke seines Zimmers und öffnete das Grammophon.
»Wie heißt diese Platte?« fragte Tarou. »Ich kenne sie.« Rambert erwiderte, es sei »St. James Infirmary«. Mitten im Ablauf der Platte hörte man in der Ferne 2 Schüsse krachen. »Ein Hund oder ein Fluchtversuch«, sagte Tarou. Einen Augenblick später war die Platte zu Ende und man vernahm das Bimmeln des Krankenwagens, das lauter wurde, unter den Fenstern des Hotelzimmers vorbeizog, abnahm und schließlich erlosch. »Diese Platte ist nicht lustig«, sagte Rambert. »Und es ist gut das 10. Mal, dass ich sie heute höre.« »Haben Sie sie denn so gerne?« »Nein, aber ich besitze nur diese.« Der Journalist saß auf dem Bett und schien völlig von seinen Fingernägeln in Anspruch genommen. Rieu betrachtete seine gedrängte, kraftvolle Gestalt. Plötzlich bemerkte er, dass Rambert ihn anschaute. »Wissen Sie, Herr Doktor, ich habe viel an Ihre Organisation gedacht. Wenn ich nicht mit Ihnen bin, so habe ich dafür meine Gründe. Abgesehen davon glaube ich, dass ich mein Leben noch einzusetzen wüsste. Ich habe den spanischen Bürgerkrieg mitgemacht.« »Auf welcher Seite?« fragte Tarou. »Auf der Seite der Besiegten. Aber seither habe ich ein wenig nachgedacht. Ich habe genug von den Leuten, die für eine Idee sterben. Ich glaube nicht an das Heldentum. Was mich interessiert ist, von dem zu leben und an dem zu sterben, was man liebt.« Rieu hatte dem Journalisten aufmerksam zugehört. Ohne seinen Blick von ihm abzuwenden, sagte er sanft: Der Mensch ist keine Idee, Rombert. Rieu ging hinaus. Tarou folgte ihm, schien sich jedoch beim Fortgehen anders zu besinnen, kehrte sich noch einmal dem Journalisten zu und sagte: »Wissen Sie, dass Rieus Frau ein paar hundert Kilometer von hier in einem Sanatorium ist?« Rombert machte eine überraschte Bewegung, aber Tarou war schon verschwunden. Am anderen Morgen, in aller Frühe, rief Rombert den Arzt an. »Wären Sie einverstanden, mich mit Ihnen arbeiten zu lassen, bis ich eine Möglichkeit gefunden habe, aus der Stadt fortzukommen?« Am anderen Ende der Leitung entstand eine Pause. Und dann: »Ja, Rambert, ich danke Ihnen.«